Küstenbilder. Da man sich schon allzu sehr daran gewöhnt hat, Griechenland aus der Ferne mit den Augen der vielhellenischen Romantik oder bestenfalls denen eines Rottmann anzusehen und die hellenischen Küsten und Vorgebirge mit dem bunten Smaltfluss levantinischen Geschmacks einzufärben, wo dann manchmal noch ein Theaterblitz hineinfunkt, so fühlt man sich jetzt beinahe ernüchtert, wenn nicht gar erschreckt, wenn Bowinra lehrt, die griechischen Landschaften auf seine Art anzuschauen. Da gibt es Steine, nichts als Steine, stahlblaues Wasser und einem brennenden Himmel darüber, selten nur den lieblichen Reiz aromatischer Vegetation, mit dem uns das Sehnsuchtsbild eines Mittelmeergeländes sonst verlockt. Und in der Tat ist das der Hauptaspekt jenes Landes, wie der Verfasser, der inzwischen dort gewesen ist, es bezeugen darf. Wenn wir uns aber der großartigen Nüchternheit dieser Steinprofile hingeben, strafft ein Gefühl von Klarheit das Gemüt und zerstreut die wollüstigen Wunschbilder von Sirenenküsten. Ein erhabenes Schauspiel vom Widerstreit elementarer Kräfte, frei von Verführung zu Empfindsamkeit, stärkt uns mit Ewigkeitsbesinnung. Wasser, Erde, Luft und Feuer, Salzflut, Felsgestade, Windsbraut und Himmelslicht, sie stehen im ständig labilen Gleichgewicht streitbarer Wechselwirkung. Das tritt uns gegenüber wie heraklitisch erblickte Räume und Bühnenbilder zu Tragödien der Erde. Tatsächlich ist das Gesehene stets einem mächtigen Szenarium gleich und demgemäß geordnet. Landzungen schieben sich als Kulissen in die Meeresfläche hinein, Felsblöcke liegen als titanische Versatzstücke inmitten eines imaginativen Theaters, dessen Drama in die Weite und Tiefe des Schauplatzes für das Wechselspiel kosmischer Chöre und Tragöden brandet. Nicht umsonst ist wenig Vordergrund zu sehen. Was sollte wohl da der deklamierende Mensch im Erdenkleid, es sei denn klägliche Staffage zu bilden? Da aber stockt die Betrachtung vor sich selbst. Es regen sich die Schatten der tragischen Geschlechter von Theben und Troja und Mykene, die prometheischen und tantalidischen Sippen, die kühnen Trotzdemsager, die Gegenbeispiele der menschlichen Feigheit, und schreiten still durch die heroischen Räume, die nun wie mächtige Akkorde der Ananke hallen, angestimmt in unerschütterlichem Rhythmus auf der Urweltharfe als Begleitmusik zum pathetischen Melos der Heldengestalten. Immer wieder steht denn auch hier der Mensch als Sinn der Erde mitten im tellurischen Geschehen, obwohl er nirgends in leiblicher Gestalt auftritt. Wir müssen uns nun zu vergegenwärtigen suchen, wie der Maler seine Sache anpackt, wie die Natur ihm zur Skizze als erste entscheidende Seelenreaktion und wie diese seelische Vorform zum vollendeten Geistbild wird. Die vergleichende Betrachtung etwa der Skizze, die ein Felsgestade auf der Insel Syra wiedergibt, und des auf dieser Grundlage gebauten Bildes Hochsommersturm wird uns vielleicht in den Besitz einer Sehweise setzen, dank der wir dann andere Arbeiten des Meisters so ansehen lernen können, wie sie gesehen werden wollen. Denn es ist ein Irrtum zu meinen, man brauche nur die Pupillen auf ein Kunstwerk zu richten, um es sogleich in seiner Ganzheit eines künstlerisch-optischen Tatbestandes richtig sehen und erfassen zu können. Der Kompositionsbeginn eines Bildes liegt in der Auswahl des Motivs. Mit dem suchenden Auge siebt der Künstler die Natur, bis Spreu und Flugsand verschwunden sind und die gedrängte Fülle ihres Wesens sich ihm hingibt. Hier wird das Paradox mitunter wahr, dass der Teil mehr sein kann als das Ganze. Die Stellen, wo der Maler Grenzen und Rahmen setzt, sind überaus wichtig. Nicht minder wichtig ist, was er weglässt oder heftiger herausholt innerhalb des gewählten Rahmens. Die vom Beau-Vinrat getroffene Auswahl, die Weise seiner Vereinfachungen, die stolze Gedrungenheit und die fast naive Größe in seiner Wiedergabe der Natur, alles das kennzeichnet ihn geistig als gleichsam dorischen Menschen. Das geheiligte dorische Bausystem steckt als unsichtbarer Kern in den griechischen Landschaften. Es waltet bereits in den skizzierten Naturstudien, deren frische Unmittelbarkeit vom heimlichen Säulenbau bestimmt erscheint. Nicht grundlos sieht ihn immer wieder das durchsonnte Steingefüge im landschaftlichen Motivvorrat an und lagern sich die stillen Horizontalen mächtig wie Tempelgebälk durch seine Landschaften hin, in denen das Vertikale, sofern es in Erscheinung tritt, gebändigt und gebündelt bleibt und stets der Macht der Waagrechten sich willig fügt. Die große und untadelige Einfachheit der Komposition ist vom gleichen hieratischen Adel. Es kann nämlich nicht genug betont werden, dass in der Malerei unseres Meisters stets die Horizontale der inwendigen Antike, die Waagerechte des Südgefühls durchschlägt und dominiert. Schon in den ersten Bildern, beispielsweise dem früher besprochenen von der schwedischen Bucht, wo man zunächst meint, es liege technisch eine Art Pointillismus vor, stellt sich dann heraus, dass die vermeintlichen Tupfen winzige, übrigens von der rötlichen Farbe der Liebe durchwirkte Horizontalen sind, Es muss einleuchten, dass dies sowohl in Form als auch in tiefem psychologischer Hinsicht keineswegs nebensächlich ist. Noch schillernd und unentschieden kündet sich damals die weibliche Komponente an, ohne die kein schöpferisches Wirken möglich ist. Später tritt sie dann auf den Bildern der Reife in Gott mütterlicher Größe auf, Ursache jener breit gelagerten, hellen, in warmes Grau oder strahlendes Blau spielenden Flächen der Landschaften, denen so viel weiße Lichtfarbe zugemischt ist und die, wohlbemerkt, aus einer vollständig anders gehärteten Farbskala entwickelt sind als die geistlichen Bilder. Diese kontinuierlichen Flächen von sehr einheitlicher Farbgebung, so dass man schier von Lokalfarbe im Sinne von dekorativer Malerei in alten Zeiten reden könnte, stellen jedoch keinen dekorativen Effekt dar, sondern zielen auf eine räumliche Tiefe ab, die nicht so sehr stofflicher als vielmehr geistiger Prägung ist. Um ein Gleichnis zu gebrauchen, die lamellenartigen Flächen sind wie jene mit Seidenpapier bespannten Schiebewände in japanischen Häusern, dank denen man Form und Volumen des Raumes beliebig ändern kann. Die Räume dieser Bilder scheinen zu atmen, sich zu öffnen und zu schließen, majestätisch zu wogen. Fast möchte man zudem sagen, dass solche Bilder hallen wie alte, hellhörig gewordene Musiksäle, in denen ein unsichtbares Geisterorchester mitspielt und dem Ton Allbezogenheit und Tiefe gibt. Es muss auch jetzt schon ein für allemal betont werden, dass die Bilder von Bo Winrar als Hervorbringungen sui generis keine Artistenangelegenheit sind. Mit den landläufigen Mitteln der Kunstpsychologie kann man ihnen nicht vollständig beikommen. Sie sind, und das gilt keineswegs nur für die geistlichen Bilder, Mantra, optisch ausgedrückte Emanationen des Wortes. Wer sich diesen Dingen nicht offen machen und offen halten will, wird wenig damit anfangen können. Er wird sie je nachdem flau oder hart finden. Wir durften uns den Umweg dieses kleinen Exkurses nicht ersparen. Alles, was gesagt worden ist, wurde schon im Hinblick auf die Skizze Felsgestade auf der Insel Syra gesagt, die mit dem daraus entwickelten Bild Hochsommersturm in Vergleich gesetzt werden soll. Der Rücken eines brennend lehmfarbenen Landvorsprungs teilt die Bildfläche diagonal von links oben nach rechts unten. Dahinter wiederholt eine zweite Landzunge, das ungefähr einem rechtwinkeligen Dreieck sich angleichende Motiv. In die durch beide gebildete Bucht dringt das Meer in düsterer Bläue mit weißen Gischtkämmen ein, eine abermals an die Dreieckform anklingende Klippe umschäumend, die wie ein sich zur Wehr setzender Krieger anmutet. fern unterm heißblauen, von ein paar Wolkenfetzen überhasteten Himmel, ziehen sich die heliotropfarbenen Höhenzüge der Insel Tenos hin. Heroische Landschaft mithin, wie alle diese Studien und Bilder aus Griechenland. Sie haben mitunter das Gepräge des Erhabenen und Erschütternden, da sie die gefährlichen Dialoge der Elemente schildern. Nie aber gleiten die Formen ins Abstoßende hinüber. Dieser Künstler ist niemals dem schrecklichen Zug der Zeit gefolgt, deren Kunst das Neue oft dadurch sucht, dass sie Abscheu erregt. Henri Bayle Stendhal, Frankreichs größter Prosaiker, der seine erstaunlichen Erkenntnisse oft so ganz nebenbei vorbringt, äußert einmal in seinem berühmten Buch über die Liebe, dass die Künstler sich vor einer Klippe zu hüten hätten, nämlich vor Dingen, die Abscheu erregen. Gleichwohl hat es die moderne Kunst über sich gebracht, das Abscheuliche in allem zu entdecken, sei es Landschaft, Mensch, Tier, Stilleben oder dekorative Abstraktion. Sie hat also etwas getan, vor dem sich sogar Karikatur und Satire zu hüten haben. Und so ist es denn dazu gekommen, dass die Künstler, welche doch alle Zeit die Mitmenschen, ob sie es wollen oder nicht, dazu zwingen, die Welt so anzusehen und zu empfinden, wie es die Kunst tut, dem Abscheulichen eine furchtbare Anziehungskraft und eine ungebührliche Vordringlichkeit in allen Erscheinungen des Daseins gegeben haben. Auch diese Bemerkung musste gemacht werden, um die formalen und geistigen Wirkungen der in diesem Buche betrachteten Kunst so deutlich wie möglich zu umreißen. In dem von uns angeschauten, aus dem Zufallsgewirk des schenkenden Tages entstandenen Gebilde ist doch allenthalben der Stil eines geometrisierenden und bauenden Willens spürbar. Welch eine Konzentration gegenüber diesem Wettkampf zwischen dem trägen und fast fleischigen Gelb der Erde und den heftigen Blaus in Luft und Wasser, bedeutet aber dann das tosende Presto, welches über einem majestätisch unerschütterlichen Orgelpunkt dahinrast, jenes Bild Hochsommersturm also. Aus der Landschaft ist ein Naturdom geworden. Die bröckelnde Erde erstarrte zu Felsgestein, das nach Umgestaltung in ewige Kristallformen drängt. Aus gleitenden oder verschwimmenden Linien entstanden hochgemute und sichere Konturen, seien sie elastisch gekurvt oder auf geometrische Gerade und Winkel gebracht. Das dunkle, da und dort wie zischendes Metall aufblitzende Meer lagert sich gefährlich an die hartnäckigen Landmassen hin, deren Wucht fast zurückzuweichen scheint. Überall siedet ein geheimer Aufruhr, über welchem abgründiger und unbeteiligter Himmel steht, Schon die blendenden, dahinjagenden Wolken gehören nicht mehr zu ihm. Sie dampften wohl aus der kochenden See empor. Man hört den Sturm heulen und die Brandung klatschen, aber man hört noch vernehmlicher den Siegeston des durchblauten Tages, dessen Ewigkeitsblick kein Orkan trüben kann. Die Klippe im Wasser vergrößerte sich und ward zum Angelpunkt des Bildes. Ihre Form ist jetzt überall in Vergrößerung, Engführung und Umkehrung wiederkommendes und fugiertes Hauptthema. Der in der Skizze noch etwas leere Vordergrund bekommt Plastik. Aus rissigen und schütteren Stellen gestaltet sich links ein kräftiger, ebenfalls nach der Hauptkontur gebildeter Block. Die Brandung sprüht um deutlich gegliedertes Steingetrümmer. Nichts Unbestimmtes wird mehr geduldet. Verschwommene und gedehnte Stimmungslarven sind in allen diesen Bildern nicht möglich. Nie segelt der Künstler auf unsicheren Meeren der Träume. In seinem gesamten Werk ist lichter Weltentag, der das Zweideutige und Verführerische fortsenkt. Die bedenklichen Gaben einer wilden Ehe zwischen Werkstattkönnen und Künstlerlaune werden gegenwärtig nur zu gern als Quintessenz des Künstlerischen herumgeboten und hingenommen. Ebenso gern alle unfruchtbare Bekenntniskunst, wo ein Talent sich in unsympathischer Selbstsondierung zerfasert und vergeudet. Solche Danaergeschenke dürfen wir von Beau-Winrat nicht erwarten. Wie sein Schriftwerk ist auch seine Malerei stets an den Himmel angeschlossen. Allen, die Ohren dafür haben, vernehmlich tönen die Harmonien der ewigen Schöpfung heraus, auch dann, wenn der Stoff der Natur entlehnt und mit den gediegenen Mitteln hart errungenen Handwerks behandelt ist. Homerische Sachlichkeit haben bis jetzt selbst die angesehensten Maler südlicher Landschaft kaum bewiesen, weil sie vielleicht zu sehr geträumt haben. Man muss sehr wach sein, um den Süden zu malen. In einer wachen und glücklichen Stunde ist das Hans von Marais einmal gelungen, als er die Bibliothek der Neapler Zoologischen Station ausmalte und jenes edle Fresko mit den Ruderern und der wahrhaft homerischen Küstenlandschaft schuf, wo aus dem Alltag des Golfes der ganz ewigen Seins taufrisch erblüht. Aber das war ein einmaliger Erkenntnisakt, der später in der beharrlichen Selbstquälerei des Künstlers wieder verloren ging, mit dem Ergebnis freilich, dass die sogenannten Kenner gerade nach dem Zerwirkten und Missratenen dieses Meisters mit Leidenschaft griffen. Beau-Winrat war der homerische Landschafter unserer Zeit. Als solcher steht er einsam in seinem Jahrhundert, wie einst Poussin in dem seinigen, vielmehr noch einsamer, da homerisches Wesen in seiner Einfachheit und Größe, seinem Ernst und seiner Freude, seiner Natürlichkeit und Lichtübergossenheit immer mehr in Missverständnis und Vergessenheit gerät. Die griechischen Bilder des Meisters sind ein Abglanz der sie unsichtbar durchschreitenden Götter und Heroen. Selbst wenn der empfindende Mensch die hier erlebte und bildlich zutage tretende Wirklichkeit geistiger Strahlung noch nicht unmittelbar ins eigene Bewusstsein zu heben verstand, kann er gleichwohl in diesen Gestaltungen etwas erahnen, das über sonstige okzidentale Landschafterei hinauswächst. Poussin und Claude Lorrain sowie die aus den erhaltenen Fragmenten zu erschließende antike Landschaftsmalerei ausgenommen. Es sei denn, man ziehe die alte chinesische und japanische Malerei zum Vergleich heran, in welcher wahrlich etwas von dem lebt, was hier gemeint ist und nun kurz erörtert werden soll. Um jedoch nicht missverstanden zu werden, ist zu betonen, dass uns nichts ferner liegt, als die europäische Landschaftskunst zu entwerten. Aber sie setzt sich andere Ziele, entspricht anderen Arten und Stufen und in jeder Art auf jeder Stufe gibt es Vollendung, die als etwas Absolutes anzusprechen ist. Die altniederländische und die neuere französische Landschaftskunst, beide sind Gipfelwelten. Wenn wir nicht gelernt hätten, die Dinge mit den Augen der Ruisdael oder Van Goyen, Corot oder Cézanne, von vielen anderen Meistern zu schweigen, entzückt zu gewahren, dann würde die Welt beträchtlich ärmer für uns sein. Was aber einen Bohuenra art- und stufenmäßig von all diesen bewundernswerten Künstlern unterscheidet, ist der Umstand, dass er zu den wenigen Menschen gehört, die auf zwei Plänen zugleich in vollem Bewusstsein lebten und wirkten, nämlich im Exil der Erde und in der Heimat des Geistes. Jenes ist allen auf der Erde lebenden Menschen gemeinsam, dieses aber nicht. Man verwechsle damit doch ja nicht die gewisse edle Daseinsart aller als geistig bezeichneten Menschen, denen hie und da etwas zufließt, etwas einfällt, das ihre Seele mit Geistesblitzen durchzuckte. Aber sie würden ein ständiges Durchblitztsein nicht ertragen. Mancher dieser Blitze spiegelt sich in ihren Werken, die uns dann als Gruß aus ewiger Heimat selig erschauen machen. Ganz selten aber erhebt sich ein Auserwählter über die vielen Berufenen, von denen leider manche ein Phaetonschicksal durchmachen, und zieht seine Sonnenbahn, sicher die Zügel der schimmernden Rosse in Händen haltend, wie Helios Apollon. Inneres Leben und Werk eines solchen Menschen sind gleichmäßig und kontinuierlich ins Geistige verwoben, so dass der Glanz seiner Art nie erborgt oder bloße gelegentliche Influenz von oben her sein kann, sondern gesichertes Gut ist. Dieser Glanz nun liegt nicht nur auf den geistlichen Bildern, sondern auch auf allen griechischen Landschaften, die Bouguin Ra gemalt hat. Von der unerlösten Wehmut, wie sie fast jedes irdische Gelände tragisch umwittert, geschweige denn von der überall anzutreffenden Hässlichkeit und Läppischkeit, ist nichts in die nüchterne Größe seiner Bilder eingedrungen. Die makabren Stimmungen der jugendlichen Schwarz-Weiß-Arbeiten sind restlos verschwunden. Die irdischen Formen sind ihm zu Gleichnissen geistigen Wirkens geworden. Das überdies von seinen Erdlandschaften zu seinen Geistlandschaften nur ein Schritt ist, dessen werden wir bald inne werden. Jedenfalls sind Willens- und Gesetzesgewalten im harmonischen Dienst des Universalgefüges auch hier in Klippen und Gewässern des Ägäischen Inselmeeres für ein sehendes Auge am Werk, so dass den schwankenden Gefühlen hypnotisch verträumter Romantik kein Raum bleibt. Vielleicht haben die gepflogenen Erörterungen ein wenig dazu gedient, das Auge williger und offener zu machen für Bilder, die zu betrachten wir uns jetzt anschicken. Das großgesehene und auch äußerlich großformatige Gemälde Felsen an der griechischen Küste gehört zu den bedeutendsten Konzeptionen des griechischen Aufenthaltes. Unbekümmert zieht hier der Meister alle Register der blauen Farbe, vor der doch die raffinierteren Techniker der Palette eine große Angst haben, so dass sie sich in Brechungen nicht genug tun können, um dem grellen, harten und kalten den Zutritt zu verwehren. Bouguin Ra hat den Mut zur ungebrochenen Darstellung des homerischen, weinfarbenen Meeres und des ungeheuren Himmelsblaues, strahlender und schimmernder Marmoreilande und eines trotzig gewürfelten, düsteren Felsblocks, den ein wütender Zyklop in die See geschleudert zu haben scheint. Die schneeig umbrandeten Felsbuchten zur Linken haben Mühe, ein Gegengewicht zu dieser braun-violetten Masse zu bilden. Obwohl nicht eine Spur von vegetativem, tierischem oder menschlichem Leben zu bemerken ist, lebt doch etwas geheimnisvoll Hochzeitliches in diesem Bilde. Es ist, als seien diese Flut, diese Steine, diese Himmelslüfte, dieses Licht im Begriff, Götter zu gebären, jene okeanischen, chthonischen und olympischen Gestalten, jene Mutter- und Vatergottheiten, welchen die Imagination der hellenischen Seele zur mythischen Wirklichkeit verholfen hat. Dieses Bild ist gleichsam ein werdendes Mythologem. Mythische Strenge und chthonische Herbheit haben in dem kleinen Bildgefüge bei Kap Kolias einen kaum noch zu übertreffenden Grad erreicht. Der schmale und stille, kaum artikulierte Meeresstreifen im Vordergrund bildet fast brandungslos eine Art Brüstung für die flachen und besonnten Klippen, die den nackten Geschieben der Berge unterm wolkenlosen Himmel vorgelagert sind. In dieser Komposition ist alles mächtige Kontur und Bühne für das Wirken einer erdgebietenden Muttergottheit, deren Land gewaltig zu atmen und zu wogen scheint, durchpulst von geheimen trinitären Symmetrien. Eine Urlandschaft im Osten des alten Hafens Phalerum, wo es einst viele Heiligtümer des Poseidon, auch der Athena und des Apollon gab, errichtet von Seeleuten, deren Frömmigkeit die elementarischen und jenseitigen Gewalten ihrem gefahrvollen Beginnen günstig stimmen wollten. An diesem Bilde ist besonders bemerkenswert, wie weit der künstlerische Sinn von allem Zufälligen und Nebensächlichen abstrahieren und doch naturnah bleiben kann. Man wird so leicht kein besseres Schulbeispiel finden, um zu demonstrieren, wie Impression zu Expression zu werden vermag, ohne dass es im geringsten mühseliger Umwege und Künsteleien dazu bedarf. Einen überraschenden Gegensatz zur grandiosen Öde dieser Landschaft bildet der schöne Zypressengarten auf Euböa, dem wir die einst in einer frohen Aufwallung von uns gegebene Bezeichnung als Gestade der Weisheit weiterhin belassen möchten. Obwohl aus irdischem Stoff, nämlich Buchten, Bäumen, Mauern, Steinen und Bergen gebaut, scheint uns doch das Geisterland eines Wachtraumes zu winken, in welchem jede Form tief durchseelt ist. In seltenen Nächten zieht uns anderen Menschen derlei wohl einmal durchs Sehend gewordene Gemüt als bange Hoffnung auf Rückkehr zum heiligen Dienst am Ursein. Ruhe und Feier umstehen diesen Garten der Erfüllung. Sie besänftigen auch den schmalen Meeresarm, so dass im Anschürfen des Wassers ans Land nur ein leises Schaumzischeln entsteht. Drei Horizontalen lagern sich übereinander, ein Erdstreifen im Vordergrund, dann eine in Klippen zerbrechende Landzunge im Mittelgrund, bis das Land des Hintergrundes in einer fast das ganze Bild durchziehenden, majestätischen Waagrechten als priesterliche Segensgebärde über dem Wasser schwebt. Sie vervielfacht sich jedoch als Klippenzug zunächst, darüber als durchbrochene Mauer, dann als Silhouette der Parkbäume, die ein heiliger Wald von Zypressen überschneidet oder überhöht, ein reiches Bündel dunkler Vertikalen als bereichernder Gegensatz zu den Stufen der Waagrechten. Von links und rechts her sinken sanfte, violenfarbene Bergkonturen unter wolkenlosem, gelblichem Himmel in die Bäume. Auch dieses Bild hat der früher genannte Japaner durch ein vielfarbiges Holzstichwerk ansprechend nachzugestalten versucht. Selten sonst sieht man Zypressen so wesenhaft erfasst, pflegt man doch gemeinhin in ihnen Friedhofsbäume zu sehen. Sehr in die Irre geht mit dieser Auffassung ein Zeitalter, dessen Todesfurcht als Angst vor gänzlicher Vernichtung grenzenlos ist. Von den Moslems wird die Zypresse hingegen als Wahrzeichen des großen Übergangs von unten nach oben, vom Schein in das Sein empfunden, als tröstlich also und daher an heiligen Bezirken gepflanzt. In alten Gärten und Hainen des Südens steht sie groß, deutlich und ernst. Wenn das Licht auf sie fällt, scheiden sich an ihrem betenden und flammenhaft wachsenden Körper scharf Licht und Schatten, fließen nicht ineinander und sind doch innig verbunden. Man darf in diesem herrlichsten der Bäume ein Gleichnis jenes Eros Thanatos erkennen, ein Symbol der Liebe, welches aufblüht, wenn man auferstanden ist von den Toten, unter denen man als ein Toter gelebt hat. Vielleicht haben die Toten, die hier gemeint sind, Angst vor dem hehren Baum, weil er ein Sinnbild der feierlichen Entscheidung ist, die den Menschen dann, je nach dem gewählten Weg, in der Zypresse den düsteren Totenbaum oder den in die Höhe strebenden Lebensbaum empfinden lässt. Auch in diesem Bilde scheinen Mythos schaffende Kräfte am Werk. Es ist, als würde man, wie einst der chinesische Maler Wu Tao Tse, vor den Augen des Kaisers in sein eigenes Bild hineinschritt und auf ewig darin entschwand, in diesen Wiesenplan hineingezogen, um dann im Wald der feierlichen Zypressenfialen das Glück der Herzenserkenntnis zu erfahren. Ein physisches Gelände zwar, mutet es doch an, wie der von Dante erschaute elysische Limbus, jene stille Stätte am Rande des Inferno, wo die hohen Geister der Alten sich zusammenfinden, die, wie der hierin zeitgebundene Dichter wähnt, als Heiden nicht erlöst werden konnten. Gesetzt der Limbus wäre so, wie das betrachtete Bild ihn uns vorstellt, so bestünde für seine Bewohner wohl die Möglichkeit, zur Anschauung Gottes zu gelangen.